TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Diesen Slogan kennen viele von euch sicherlich noch aus vergangenen Tagen. Mit Dummheit hat unser heutiges Thema allerdings überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil. Gerade in der Tierhalterberatung steht man einem Dschungel von Empfehlungen, Meinungen und Social-Media-Posts zu dem Thema Entwurmung gegenüber. Da raucht einem schnell mal der Kopf und am Ende ist man unsicher, was man als TFA dem Tierhalter überhaupt beratend an die Hand geben soll bzw. sollte. Wie bereits in unserem TFA-Total-Webinar aus April 2024 schon intensiv vorgestellt wurde, erweitert sich die Gruppe der Parasiten, ob am Boden oder in der Luft, bei Hund und Katze, auch bei uns zulande durch den Klimawandel. Und hier nenne ich jetzt nur diese beiden Spezies. Wenn wir bis dato nur ein überwiegendes Problem mit Spul- und Bandwürmern hatten, kommen jetzt auch noch Herzwürmer, Lungenwürmer und Augenwürmer hinzu. Aber auf die möchte ich heute eigentlich nicht nochmal eingehen, sondern ganz gezielt das wichtige Thema erfolgreiche und zielgerichtete Entwurmung im Allgemeinen auf den Tisch bzw. an die digitale Audio-Workstation dieses Podcasts bringen. Und damit das auch super klappt, habe ich mir wieder mal tatkräftige und professionelle Hilfe einer Kollegin und Expertin auf dem Gebiet der Kleintierparasitosen dazugeholt. Frau Dr. Verena Große-Liesner ist Tierärztin und hat in Hannover studiert und promoviert. Sie ist als Indikationstierärztin für den Bereich Antiparasitika bei Böhringer Ingelheim für unsere Kleintiere zuständig und ist somit eine kompetente Ansprechpartnerin für unser heutiges Thema. Hallo liebe Verena und schön, dass du mir bzw. den vielen TFAs und auch Tierhalterinnen und Tierhaltern unterstützend zur Seite stehst.
Hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf.
Ja, und ich mich erst. Verena, es wird immer wieder heiß diskutiert, ob Hunde und Katzen überhaupt entwurmt werden müssten. Ist nicht sogar die Meinung etabliert, dass eine gewisse Wurmlast, also eine Verwurmung, dem Tier gesundheitlich gut tun würde?
Liebe Claudia, das hört man immer wieder, dass Würmer das Immunsystem des Hundes trainieren und ihm ja eigentlich nicht schaden möchten, weil die Würmer den Wirt ja brauchen, zu überleben. Sicherlich gibt es Interaktionen zwischen dem Immunsystem des Wirts und dem des Parasiten. Und sicherlich kann auch ein gesunder Hund bzw. eine gesunde Katze eine gewisse Wurmlast haben, ohne klinische Symptome zu zeigen. Aber auch dann, wenn keine klinischen Symptome sichtbar sind, werden infektiöse Wurmstadien ausgeschieden, die dann wiederum von anderen Tieren oder auch von Familienmitgliedern zum Beispiel aufgenommen werden können. Und wenn man jetzt überlegt, wie eng zum Teil die Tiere mit uns in unseren Familien leben, dann muss man als Tierhalter eben selbst entscheiden, welchen Gesundheitsstatus man für sein Tier möchte.
Also ich denke, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich möchte jetzt gar nicht verraten, wie eng ich mit Simo zusammenlebe. Ja, genau. Aber ich sage mal, sehr häufig wird in der täglichen Tierhalterberatung auch hinterfragt, gerade das ist ein wichtiger Punkt, ob die empfohlenen Entwurmungsfrequenzen nicht zu ambitioniert, also kurzum zu übertrieben sein könnten. Wie sehen das die Experten der ESCAB und wie ist deine Empfehlung zum Thema Entwurmungshäufigkeit?
Also die ESCAB, das wissen wahrscheinlich schon die meisten, das ist ein europäisches Gremium aus Tierärzten und Parasitologen, die sich mit Parasiten bei Haustieren beschäftigen und eben Empfehlungen rausgeben. Und diese Empfehlungen lauten, auf die Lebensumstände des Tieres zu schauen. Also hat es Freigang, womöglich unbeaufsichtigt, und kann auch mal zum Beispiel einen Nager verspeisen. Bei Katzen ist da die Unterscheidung relativ einfach. Also entweder ist es eine Wohnungskatze oder ist es ein Freigänger, dann aber richtig. Bei Hunden gibt es Zwischenstufen, wie unbeaufsichtigt der Freilauf tatsächlich ist. Dann kann man schauen, lebt der Hund in Haushalten, in denen auch kleine Kinder oder immungeschwächte Personen sind. Wird der Hund professionell genutzt, also als Rettungshund oder in Schulen oder in Altersheimen? Meine Tochter beispielsweise hatte eine Klassenlehrerin, die hat zweimal in der Woche ihren Schulhund mitgebracht. Und meine erste Frage war natürlich, wie häufig wird dieser Hund entwurmt? Dann kann man überlegen, ist der Hund trächtig oder ist eine Trächtigkeit geplant? Bei all diesen Überlegungen geht es dann im Kern eigentlich um zwei Aspekte für die ESCAB. Erstens um den Schutz des Tieres selbst vor gesundheitlichen Schäden. Und um den Schutz der Umgebung. Das heißt, um den Schutz anderer Haustiere, auch Welpen, und den Schutz des Menschen. Diese Umstände also und noch andere Kriterien bestimmen dann, ob der Hund bzw. die Katze vierteljährlich entwurmt wird und weniger, sagt die ESKA, bringt eigentlich gar nichts, dann kann man es auch gerade ganz lassen, oder häufiger, sinnvollerweise, zum Beispiel monatlich entwurmt werden soll und gegen welche Würmer.
Also sprich, die Lebenssituation ist ein ganz, ganz valider Punkt. Ich komme da nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Verena, bei der Prävention gegenüber Floh, Zecke, Milbe und fliegenden Insekten weisen die zugelassenen Wirkstoffe gegenüber, also Ektoparasiten, einen Schutz von mindestens 4 Wochen oder mehr auf. Wie sieht das bei einer Verwurmung der Tiere aus? Beziehungsweise hält der Schutz einer Entwurmung hier auch so lange an? Das denken ja immer viele. Wie siehst du das? Wie ist deine Empfehlung da?
Ja, das denken viele, aber nein, es ist nicht so. Wie du sagst, bei einem Ektoparasitikum hat man einen gewissen Spiegel, der über eine gewisse Zeit hält. Bei der Entwurmung ist es anders. Die Wirkstoffe, die zum Entwurmen in das Tier gelangen, werden meistens innerhalb von nur wenigen Tagen wieder abgebaut bzw. aus dem Körper ausgeschieden. Sie wirken also in der Zeit, in der sie im Körper sind, gegen die Wurmstadien, die zum Zeitpunkt der Entwurmung im Tier sind. Der Körper wird also sozusagen einmal durchgeputzt, sage ich immer. Wenn der Wirkstoff dann ausgeschieden ist, dann kann sich die Katze oder der Hund natürlich wieder neu infizieren mit Wurmstadien, die sich so lange weiterentwickeln können, bis das Tier dann das nächste Mal entwurmt wird.
Also kann man wirklich sagen, das ist ganz, ganz wichtig für die Tierhalterberatung, dass ein bestehendes Wurmstadium eliminiert wird, die Hunde sich aber im Laufe der nächsten Tage neu infizieren können. Stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir vollkommen zu, ganz genau.
Du, Verena, sehr häufig habe ich selbst auch noch in der Klinik immer gehört, das fand ich immer ganz putzig, mein Hund hat keine Würmer, ich schaue mir immer den Kot an. Und ich denke, wir alle wissen mittlerweile, dass Wurmeier mit dem nackten Auge nicht zu erkennen sind und hier Kotuntersuchungen sicherlich Sinn machen. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso wie du. Also höchstens bei einem Bandwurmbefall kann man die einzelnen Bandwurmglieder vielleicht mal mit bloßem Auge sehen. Aber uns beschäftigen ja eigentlich die wesentlich häufigeren Spulwurmeier. Das ist das, was jeden Hund betrifft. Und da hat man absolut keine Chance mit bloßem Auge. Außerdem werden sie ja nicht unbedingt dauerhaft gleichmäßig ausgeschieden. Und man braucht einfach ein Mikroskop. Egal, welches etablierte Verfahren man zur Kotuntersuchung nimmt. Manche kann man auch direkt in der Praxis durchführen. Aber mit bloßem Auge ist da nichts zu machen. Und ein Nachsatz ist mir noch ganz wichtig. So eine Kotuntersuchung ist eine Momentaufnahme. Die sagt aber nichts darüber hinaus, ob sich der Patient morgen oder nächste Woche möglicherweise wieder reinfiziert. Also da haben wir wieder das gleiche Thema wie bei der Entwurmung selbst. Ich entwurme, danach kann sich das Tier infizieren. Ich habe eine negative Kotprobe, danach kann sich das Tier wieder infizieren.
Und man muss, du hast es ja gerade schon gesagt, auch immer wieder sich vor Augen führen, dass es eben halt keine Maschinen sind. Die Würmer produzieren nicht von 8 bis 17 Uhr, sage ich jetzt mal, ihre Nachkommen. Es kann wirklich auch sein, dass du Tage erwischt, gerade bei Sammelkotproben, wo in dem Moment nichts ausgeschieden wird. Ja? Wie kann es sein, dass in bestimmten Fällen die Hunde trotz Entwurmung immer noch Würmer aufweisen können? Das ist der Halter ja häufig sehr irritiert und da kann man nachfragen, liegt hier ein Fehler von Seiten der tierärztlichen Beratung oder der Behandlung durch den Halter vor? Oder was könnte noch die Ursache sein?
Ja, wie gesagt, wenn ein Hund entwurmt wird, dann erwischt es die Wurmstadien, die zum Zeitpunkt der Entwurmung im Hund sind. Und wenn der Wirkstoff abgebaut ist, und das geht ja eben zum Teil recht schnell, und sich der Hund danach neu infiziert, dann kann sich eine neue Wurmgeneration etablieren. Das ist also der erste Punkt. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich der Hund erneut infiziert? Das hängt von seinem Umfeld ab und von seinen Lebensgewohnheiten. Und wenn beispielsweise der Infektionsdruck hoch ist, aber nur selten entwurmt wird, dann kann das halt möglicherweise zu selten sein, weil in der Zwischenzeit dann die Entwicklung im Hund schon wieder angelaufen ist. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der ist ein bisschen pharmakologisch, aber auch relativ wichtig. Also die Entwurmungswirkstoffe werden von den Würmern über ihre Körperoberfläche aufgenommen. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, je größer die Oberfläche des Wurms, desto mehr Wirkstoff nimmt er auf. Wenn der Wurm zum Zeitpunkt der Entwurmung noch wenig Körperoberfläche hat, weil er noch so jung ist, dann kann es sein, dass er die Behandlung überlebt, aber so weit geschwächt ist, dass er ausgeschieden wird. Und dann kann er vielleicht ausnahmsweise auch im Kot gesehen werden.
Ein wichtiger Punkt, danke dir. Das Stichwort alternative Entwurmungsmethoden bzw. Mittel ist aktuell immer wieder in aller Munde. Stichwort Teebaumöl bei Ektoparasiten oder Möhren bei einer Verwurmung, also Wurmlast des Tieres. Hier kommen auch gerne mal Knoblauch und Co. zum Einsatz, was übrigens auch gesundheitliche Risiken für die Tiere darstellen kann. Wie ist deine Empfehlung da bzw. deine Einschätzung?
Ja, also es gibt nicht umsonst eine Zulassungsbehörde für Arzneimittel. Die machen einen sehr guten Job und die schauen sich unwahrscheinlich viele Daten an für ein Arzneimittel und entscheiden dann, ist das Mittel effektiv und ist es sicher, machen also eine Nutzen-Risiko-Bewertung. Und wenn die Zulassungsbehörde dann feststellt, dieses Mittel ist sicher und dieses Mittel ist effektiv, dann bekommt es eine Zulassung. Mhm. Und bei alternativen Entwurmungsmethoden haben wir das eben nicht. Im besten Falle sind sie also umständlich oder unwirksam und im schlechtesten Falle sind sie also nicht sicher. Wie du sagst, Knoblauch zum Beispiel oder auch Teebaumöl, was zwar jetzt für Ektoparasiten gilt, aber das ist genau das Gleiche, sind da gute Beispiele.
Mhm. Auch das Thema Resistenzen ist immer wieder stark im Fokus. Wie sieht es im Kleintierbereich aus, vor allem versus Großtierpraxis und Pferdebereich? Das wird ja sehr häufig miteinander verglichen und ich glaube, da kann man dann sagen, da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Haben wir hier bereits bestehende Resistenzen und wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also wir sind hier in Mitteleuropa in einer sehr glücklichen Lage, dass wir uns zu Resistenzen bei der Kleintierentwurmung keine Sorgen machen müssen. Die Frage ist immer, wie kommen Resistenzen zustande, wenn wenig Refugien für unbehandelte Würmer bleiben? Und im Nutztierbereich wird diese Frage super intensiv diskutiert, denn da ist es ja so, dass große geschlossene Tiergruppen gleichzeitig entwurmt werden, vielleicht auch nicht immer mit passender Dosierung. Und wenn dann auch nur 1-2% der Wurmstadien die Antihelmintika-Behandlung überleben, dann kann es zur Reinfestation mit diesen Wurmstadien kommen. Besonders natürlich, wenn die Exkremente, mit denen diese Wurmstadien ausgeschieden werden, nicht entfernt werden und die Tiergruppen halt da drin stehen und dann einfach aufgenommen werden können. Mhm. Außerdem gibt es wenig Eintrag von außen. Das hilft auch noch mit. Und wenn wir jetzt aber auf individuell gehaltene Hunde und Katzen schauen, dann hat man alle diese Faktoren nicht. Denn es sind Einzeltierbehandlungen in hoffentlich ausreichender Dosierung, in einer offenen Population mit Eintrag von außen, zum Beispiel über Füchse oder Nager. Und im Idealfall werden auch die Exkremente direkt entsorgt durch den Tierhalter. Das macht es also für Haustierhalter wesentlich einfacher, was dieses ganze Thema angeht.
Mhm. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Mitnehmen und Entsorgen der Exkremente von meinem Hund. Das kann ich immer wieder nur betonen. Ist A, auch für uns Zweibeiner sehr unschön, wenn man dann da einen Treffer setzt. Und eben halt, was das Infektionsrisiko anbelangt, ist das ein ganz, ganz valider Punkt. Liebe Verena, ich danke dir für deine Zeit und deine ausführlichen Erklärungen und Empfehlungen zu dieser sehr beratungsintensiven Thematik. Danke dir.
Liebe Claudia, es war wie immer sehr schön bei dir.
Ich denke, das Interview hat gezeigt, dass das darüber sprechen und Hintergründe und Fakten aufzeigen wie immer am meisten hilft. Also ist auch das Fragen und Aufklären zu bestimmten Themen und in diesem Fall zum Thema Entwurmung bei Hund und Katze eine tragende Säule im Bereich der Parasitenbekämpfung. Es geht um parasitäre Erkrankungen der betroffenen Tiere. Es geht um die Ausscheidung weiterer Entwicklungsstadien, die wiederum ein Risiko als Infektionsquelle für Mensch und Tier darstellen. Kurzum, Zoonosen sind hier ein weiteres wichtiges Stichwort. Halten wir also fest, es ist somit immer wichtig zu erfragen, wie lebt das Tier? Hat das Tier Freilauf ohne Aufsicht oder unter Aufsicht? Handelt es sich um ein jagdrechtlich geführtes Tier? Ist es ein Zuchttier? Wie alt ist das Tier? Welchen Infektionsrisiken in Bezug auf Parasiten ist das Tier in seinem täglichen Umfeld ausgeliefert? Wie bzw. womit wird es gefüttert? Welche Zweibeiner leben mit im Haushalt? Babys, Kleinkinder, ältere Personen, immunsupprimierte Personen? Und wie eng ist der Kontakt mit unseren geliebten Fellschnauzen? Es gibt sehr gut verträgliche und zugelassene Wirkstoffe, wie zum Beispiel die Gruppe der Isoxazoline und deren Kombinationspräparate, die im Rahmen der Parasitenprophylaxe bei Hund und Katze hervorragend eingesetzt werden können. Denn unsere Fellschnauzen liegen uns nun mal sehr am Herzen. Und damit das auch so bleibt, ist eine eingehende Beratung und Aufklärung für alle Beteiligten im Rahmen der One Health Campaign eine wichtige Sache. Wenn dich das Thema noch weiter interessieren sollte, dann schaue bitte auch einmal unter, Verena hat es eben schon einmal genannt, unter www.escape.de oder unter www.parasitenportal.de oder www.tierisch-gutes-team.de. Damit entlasse ich dich aus der heutigen Folge und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei sein wirst. Dann habe ich einen weiteren Experten an meiner Seite und es geht um das große Feld der Physiotherapie im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie. Also wieder ein Bereich, in dem du dich super wiederfinden kannst und dem Tierhalter im Rahmen der Therapie seines vierbeinigen Lieblings wertvolle Tipps an die Hand geben kannst. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich auf dich in der nächsten Folge. Pass gut auf dich auf und alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.